Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, Herr Wunderlich.
Guten Morgen, Frau Anders.
Was erzählst du uns denn heute?
Wir haben ja vor ein paar Sendungen, vor vielen Sendungen, ich weiß gar nicht mehr vor wie vielen Sendungen, kamen wir ja auf die Bibel zu sprechen. Und da meintest du in deiner sympathischen Art und Weise, die habe ich noch nicht gelesen.
Nö, das stimmt.
Und da habe ich versprochen, dass ich mal eine Sendung mache, Bibel für Anfänger.
Ich habe nur mal eine in der Hand gehalten und das war in einem Hotel. Holy Bible.
Du hast so eine Firmung gehabt. Da haben sie dir eine Bibel geschenkt, bitten?
Nee, glaube ich nicht. Plattenspieler habe ich da, glaube ich, gekriegt.
Und die Kirche hat dir keine Bibel geschenkt?
Nee, nee.
Auch kein Gesangbuch?
Doch, ein Gesangbuch habe ich gekriegt.
Okay.
Aber das habe ich schon zur Kommunion bekommen.
Ah. Ich behaupte mal ganz frech, kein Buch wurde so oft gedruckt, verkauft, gelesen, interpretiert, geliebt, gehasst wie die Bibel. Glaube ich. Behaupte ich halt so. Denn die gibt's in der heutigen Form mit diesen Schriften, die da drin sind, seit ungefähr 1600 Jahren.
Lange auf dem Markt sozusagen.
Ja, schon lange ein Bestseller.
Mhm.
Die Texte darin sind aber noch älter. Und die Geschichten in den Texten sind noch mal älter als die Texte. Da kommen wir später noch mal drauf. Viele Menschen glauben ja irgendwie, die Bibel, das ist so eine Art Roman. Da fängt man vorne an und dann hört man hinten auf.
Ich glaube, das fängt so an. Warte mal. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde oder sowas.
Genau. Und wie hört's auf?
Mit der Offenbarung.
Genau.
Die Offenbarung, aber ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut von der Offenbarung. Nur der Teil von der Titanic. Weil das habe ich gesehen, als Titanic lief. Da ist nämlich der Pfarrer, der spricht dann die Offenbarung, die Teile von der Offenbarung an diejenigen, die sich an ihm festkrallen. Stimmt's?
Keine Ahnung.
Doch, doch.
Also wenn man in das Buch nur so reinguckt, dann denkt man ja, am Anfang war nix. Steht da. Und am Schluss ist die Offenbarung. Also ist es so eine Geschichte von vorn bis nach hinten. Das kann man lesen wie Harry Potter. Und so ist es nicht. Ja, also die Bibel, ich habe die Bibel gelesen, wenn das jemand sagt, dann weiß er nicht, wovon er redet. Denn zwischen den Buchdeckeln der Bibel geht's wild durcheinander. Und besonders gern werden da Geschichten auch mehrmals erzählt. Die Bibel ist eigentlich eine kleine Bibliothek mit vielen verschiedenen Büchern. Und die meisten Bücher stammen gar nicht aus dem Christentum, sondern aus der Religion, zu der Jesus auch gehört hat, zum Judentum.
Ich muss ja ehrlich sagen, das wusste ich bis heute noch gar nicht, gell?
Dass der Jesus Jude war.
Ja, also ich habe immer gedacht, der wäre so religionsfrei mehr oder weniger geboren.
Das ist ein bisschen anders gewesen. Jetzt wollen wir theoretisch erstmal drei Zugänge zu diesem Buch besprechen, ja? Denn dann kannst du dir deinen persönlichen auswählen. Da wäre jetzt der eine, der ist krass religiös, das wäre die sogenannte Verbalinspiration. Das ist ein theologischer Ausdruck und Leute, die an die Verbalinspiration glauben, glauben, dass die Bibel Wort für Wort wahr ist. Den Leuten, die die geschrieben haben, ist die so diktiert worden. Und es gibt nicht einen Hauch von Zweifel dran, dass die Bibel auch ein Geschichtsbuch ist. Diese Verbalinspiration, das ist der fundamentalistische Weg. Ich persönlich definiere hiermit jetzt, christlicher Fundamentalismus ist gleich Verbalinspiration. Ich habe da draußen nicht viel bessere Definition gefunden. Der zweite Zugang zur Bibel ist ein nicht religiöser, ein, sagen wir mal, wissenschaftlicher. Die Bibel wurde also von Menschen geschrieben und Gott hat mit der Sache gar nichts zu tun. Sie ist einfach ein Stück Literatur. Literatur verschiedener literarischer Gattungen, Prolog, Liebeslied, Hymnus, Paradoxon, Monolog, Dialog, Rätsel, Ellipse, Gebet, Gleichnis, Parabel, Gedicht, Brief und Geschichtsschreibung.
Das kommt dem doch schon sehr nah.
Man kann sich dem also einfach literarisch nähern oder meinetwegen historisch. Denn auch für Atheisten muss man ja sagen, das Buch ist echt alt. Es erzählt uns immer noch etwas darüber, wie es im Nahen Osten so vor 2000 Jahren zuging.
Mhm.
Wenn man jetzt will, kann man diese Texte dann auch schön finden oder erhellend oder schrecklich oder blutrünstig.
Mhm.
Und zwischen diesen beiden Ansätzen liegt dann noch ein dritter. Der würde dann sagen, die Bibel wurde von Menschen geschrieben, egal ob die von Gott nur erfüllt waren oder nicht. Sie erzählt von anderen Menschen und deren Erfahrungen mit Gott oder mit Religion, mit Glauben oder dem Leben. Sozusagen ein Buch von religiösen Menschen für religiöse Menschen. Und weil das halt so ist, ist es ein besonderes Stück Literatur, den man aber trotzdem gut und gerne analysieren darf oder auch historisch sezieren.
Naja, da
warum jetzt, auch nicht?
Verstehe ich jetzt noch nicht so den Unterschied zwischen der zweiten Variante, also der wissenschaftlichen, weil das könnten ja theoretisch auch religiöse Menschen gewesen sein.
Es geht ja darum, wie der Rezipient das versteht, ob der Rezipient das als Literatur versteht oder als religiöse Literatur.
Naja, das stimmt natürlich.
Gut, egal, so viel vornweg. Es ist vielleicht rausgekommen, dass mein Ansatz eher so diese Mischung ist, dieser dritte Ansatz. Und das ist auch so ungefähr die Position der meisten christlichen Theologen, egal ob katholisch, anglikanisch, orthodox oder protestantisch. Und des Reformjudentums ungefähr auch. Also schauen wir uns diese Bibliothek namens Bibel mal an. Die Bibel besteht grundlegend aus zwei Teilen. Einem Neuen Testament und einem Alten Testament. Und das Testament, das bedeutet jetzt nicht, das hat jetzt nichts mit Erben zu tun.
Wieso heißt das denn so?
Ach, das ist eine ganz komplizierte Geschichte.
Oh nee, dann lassen wir es lieber. So ähnlich wie mit den Zwiebeln bei Starbucks.
Das ist die lateinische Version eines griechischen Worts, die Version eines aramäischen Worts ist, das am ehesten Bund oder Bündnis bedeutet.
Ah ja,
na gut. Also Gott hat zweimal einen Bund mit den Menschen geschlossen.
Das kann man ja verstehen.
Vorstellung.
Mhm, okay.
Der Ausdruck Altes Testament ist da natürlich super duper christlich. Denn dieses Buch enthält die Schriften, die auch die Grundlage des Judentums sind. Und die Juden würden jetzt ihre Schriften natürlich nicht als veraltet betrachten, bloß weil es neue gibt.
Die haben nichts mit dem Neuen Testament zu tun, oder wie, die Juden?
Nein, für die ist das Neue Testament eine an sich belanglose Schrift.
Ah, wegen dem Messias und so, der da drin steckt, quasi, also Christentum.
Weil Christus für sie nicht der Messias ist.
Ja, genau.
Deshalb. Sondern einfach ein Wanderprediger.
Und der kommt ja da drin vor, in dem zweiten Teil, glaube ich, gell?
Im Neuen Testament kommt der Jesus vor, das kann man sagen. Jetzt könnte man natürlich denken, das Alte und das Neue Testament, das teilt die Bibel so ungefähr in der Mitte. Wenn man sie aufschlägt, dann merkt man, naja, drei Viertel ist das Alte Testament. Also müssen wir uns das auch anschauen. Was wir da an Texten haben, das ist ungefähr das, was man im Judentum den Tanach nennt. Also sagen wir mal einfach ausgedrückt die jüdische Bibel. Dieser Tanach besteht aus mehreren Teilen. Der erste Teil ist die Tora. Das nennen wir im Christentum die fünf Bücher Mose.
Mhm.
Die sind auch heute noch sehr wichtig. Da stehen viele coole Geschichten drin. Und darum hat man diesen einzelnen Büchern neue Namen gegeben. Wir Christen. Zum Beispiel Genesis, das ist das erste Buch, die Entstehung der Welt. Dann das zweite Buch, das ist Exodus, da geht es um den Auszug aus Ägypten. Dann kommt das dritte Buch, das heißt Levitikus. Das ist, grob gesagt, eine Sammlung von Regeln. Dann das Buch 4, das heißt bei uns Numeri, also Zahlen. Im Jüdischen heißt es in der Wüste. Das ist ein bisschen bezeichnender. Und Buch Nummer 5 ist das Deuteronomium. Das zweite Gesetz auf Jüdisch, dies sind die Worte. Ja, das ist die Tora und das ist ein Teil des Tanach. Dazu gibt es noch die Bücher über die Propheten. Nevi ist der Prophet, die Propheten, Neviim, so heißen diese Bücher auf Hebräisch. Die unterteilt man nun jetzt wieder, die Propheten, in die frühen Propheten und die späten Propheten oder in die großen Propheten und die kleinen. Das lassen wir jetzt mal einfach so. Ich erzähle mal ein paar Namen. Vielleicht hast du schon von welchen gehört, von solchen Propheten.
Okay.
Joshua, Jesaja, Ezekiel, Jona.
Eher weniger. Ach, hey doch, der war das. Das war genau, das war doch der mit dem Baal.
Genau. Habakuk.
Nö.
Haggai. Micha.
Ja, ist mein Cousin.
Hosea. Amos?
Nein.
Gut, lassen wir's. Jetzt haben wir also schon die Tora und die Neviim. Dann gibt's noch was und das sind die Ketuvim. Das ist das Plural, das bedeutet, das sind die Schriften. Da sind auch schöne Schätze drin. Zum Beispiel ein sehr erotisches Gedicht, das Hohelied der Liebe. Oder Weisheitsbücher wie die Sprüche oder der Hiob, auch eine tolle Erzählung. Da sind noch Geschichtsbücher drin, wie die Bücher von der Ruth oder der Esther oder Klagelieder oder die apokalyptischen Geschichten von Daniel, ein großer Traumdeuter und ein Löwenbändiger.
Der hat lange Haare gehabt. Ist das der mit den langen Haaren? Nee, das war Samson, gell?
Ja.
Okay, wir sind immer noch im Alten Testament.
Genau, das ist jetzt ungefähr das Gerüst von dem Alten Testament. Tora, 5 Bücher Moses, Schriften, Propheten. Fast alle Bibelgeschichten, die du wahrscheinlich kennst und in denen nicht Jesus vorkommt, sind aus diesen Büchern. Und ich wette, du kennst einen Haufen Geschichten
in Sicherheit, mit Sicherheit.
Da ist zum Beispiel die Geschichte von der Schöpfung drin, wie du schon gesagt hast, und die ist da zweimal drin. In zwei verschiedenen Fassungen von zwei verschiedenen Autorenteams. Nebeneinander. Das eine Team, das nennen wir den Jahwisten. Wenn der von Gott schreibt, verwendet er das Wort Jahwe. Das zweite Team nennen wir den Elohisten. Wenn der Gott schreibt, sagt er Elohim. Ja, zwei verschiedene Autoren. Die erste Story ist die von Adam und Eva mit der Vollnarkose, der Operation und der Rippe. Und in der zweiten Geschichte steht davon gar nichts. Da steht, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, basta. Steht da nebeneinander. Da ist auch die Geschichte von Abraham drin, dem Urvater, von dem Gott als Test gefordert hat, seinen Sohn zu opfern und dann doch nicht. Kennst du, oder?
Nee, nicht wirklich.
Die Geschichte von der Arche Noah, kennst du,
ja,
oder?
Das ist mir bekannt.
Die Geschichte
da weiß
ist wiederum.
Ich sogar, wo die gelandet ist, nämlich auf dem Berg Ararat, da war ich schon in der Türkei.
Und hast du gesehen?
Nee, die ist da nicht mehr.
Ah. Die Geschichte ist so alt, die haben die Autoren aus dem alten Babylon mitgebracht. Die steht so ganz, ganz ähnlich im allerältesten Buch der Welt. Und dann gibt's noch die Geschichte von David, die kennst du, oder?
Nein.
Der Schäfersjunge, der den
David und Goliath.
Yes, genau.
Ach, tatsächlich, das ist dieser David.
Genau, der wird dann der erste König und der schaut dann Frauen beim Baden zu. Und der hat zum Beispiel einen Sohn mit zu langen Haaren. Der bleibt dann
das
im Baum hängen.
Ist auch der
hängen.
David, der sich in diese Bathseba verliebt?
Genau.
Ach, guck an.
Und dann die von Jona und dem Baal, das hast du schon. Das ist ein Prophet, der will keiner sein und drum wird er von dem Baal gefressen, von dem großen Fisch und wieder ausgespuckt. Der flieht praktisch vor dem lieben Gott, der will seinen Job nicht machen. Selbst wenn man nicht religiös ist, ist dieses Buch und diese Geschichten und diese Bilder und diese Metaphern eine fantastische Sammlung. Und wunderschön zum Teil. Selbst wenn man komplett atheistisch ist, müsste man anerkennen, dass das ein Reichtum ist, der wirklich schwer einen Vergleich findet. Ich persönlich wüsste keinen. So, das wäre das Alte Testament. Dann gibt's ja noch das Neue Testament. Also wie gesagt, so circa ein Viertel von dem ganzen Schinken. In dem geht's um Christus und das, was seine Erben dann so machen und was die sich so denken. Und darum ist das Neue Testament natürlich für die Christen wichtiger. Sonst wären sie ja Juden. Denn dieser Christus war ein Jude. Und der hat eigentlich eine jüdische Sekte begründet. Der ist auch als Jude gestorben.
Ist ja interessant.
Also an mehreren Stellen hat er gesagt, dass die jüdischen Schriften immer noch Gültigkeit haben. Drum schleppen wir dieses Alte Testament mit uns rum. Aber an die Regeln, die da drin stehen, an die halten wir uns eigentlich nicht. Also wir beschneiden die Männer nicht, wir essen nicht koscher, wir feiern keinen Schabbat, sondern wir gehen stattdessen am Sonntag in den Gottesdienst. Was jetzt genau dieser Jesus gelehrt hat, darüber diskutieren Christen spätestens seit der Reformation wirklich hitzköpfig. Vorher haben das nur Bischöfe diskutiert, denn vorher hat kein Mensch die Bibel gelesen, nur Pfarrer.
Ja, konnte ja auch niemand lesen.
Und Mönche. Also erst mit Luther wurde die Bibel ein Buch, über das man reden kann. Wir sind uns alle nicht mal genau einig, was denn genau in den Schriften drin steht. Es gibt ungefähr 4000 brauchbare Bibeltexte aus der Archäologie und der Geschichtsforschung und nicht zwei davon sind wortgleich. Aber für mich besteht die eigentliche Leistung des Christentums darin, eben das auch mit Historikern und mit Sprachwissenschaftlern und Archäologen mit in die Diskussion zu lassen und ständig zu streiten über die Lehre und ständig zu streiten über die Schriften. Das ist die eigentliche Leistung. Im Gegensatz zu dem, was die meisten Leute meinen, gibt's nicht irgendwo in Stein gemeißelt eine fertige Meinung, ja? Wir haben Katholiken, Evangelische, Orthodox, Assyrer, Waldenser, Reformierte, Presbyterianer, Autokephale, Methodisten, Pietisten, Unierte, Adventisten, Pfingstler, Neuapostolische, Anglikanische, Koptische, Mennoniten und ich könnte noch lange, lange so weitermachen. Urchristliche Sekten gibt's, da würde ich echt den Kopf drehen, da gibt vegetarische Christen. Alle haben eine andere Meinung darüber, was dieser Jesus gelehrt haben mag. Aber die meisten können sich auf bestimmte Bücher in der Bibliothek einigen und das nennen wir Neues Testament. Schauen wir uns diese Bücher.
Was ist eigentlich, was ist eigentlich mit so Leuten wie Amish und so?
Amish sind von den Mennoniten her.
Also das sind auch Christen?
Ja, das ist eine christliche Konfession. Schauen wir uns also das Buch an, es geht ja ums Buch heute. Weil das Neue Testament besteht auch wieder aus verschiedenen Teilen. Und das beginnt mit viermal einer guten Botschaft. Gute Botschaft auf Griechisch Evangelium. Das sind praktisch die Geschichten vom Leben und vor allem vom Sterben Jesus. Ja. Die sind nicht aufgeschrieben von seinen Jüngern. Die sind nicht aufgeschrieben von Aposteln und schon gar nicht von Augenzeugen. So viel ist klar. Trotzdem sind sie relativ bald nach seinem Tod entstanden. Das Markus-Evangelium zum Beispiel 40 Jahre, nachdem er gestorben ist. Mhm. Das ist für die Antike recht schnell. Mhm. Also Buddhas Anhänger haben 500 Jahre gebraucht, um die Bleistifte zu spitzen. Markus, Lukas und Matthäus, das sind drei Evangelien, die ähneln sich. Das funktioniert so, dass der Markus eine Quelle hatte, wo Jesus-Zitate drin waren. Dann hat der seine Geschichte geschrieben und dann hatten die beiden anderen diese Zitate und das Buch von Markus. Und dann gibt's noch den Johannes, der ist irgendwie die Extra-Banane. Der ist ein bisschen griechischer als die anderen und der ist ein bisschen mystischer als die anderen. Markus und Matthäus schreiben sozusagen noch für eine innerjüdische Sekte. Ja, da steckt zum Beispiel das Zitat drin, sollen wir die Botschaft auch nicht Juden bringen? Und dann sagt Jesus, man soll die Perlen nicht vor die Säue werfen.
Wie gemein.
Lukas und Johannes aber, die schreiben dann schon für das Christentum. Mhm. Da ist Jesus, ein Wanderrabbiner, ein Wanderlehrer, der hat eine Gefolgschaft. Die werden so bekannt, so prominent, dass die Römer den Jesus kreuzigen. Und trotzdem löst sich der Haufen nicht auf, sondern bleibt 40 Jahre lang eine jüdische Sekte. Mhm. Dann spaltet sich das in Christentum und Judentum. Mhm. Und erst dann können wir von Christen sprechen. Mhm. Eigentlich. Also fassen wir aber das Chaos soweit erstmal zusammen. Wir haben in diesem Buch erstmal viermal die gleiche Geschichte anders erzählt. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Da sind noch andere Schriften drin im Neuen Testament. Schauen wir uns die schnell an. Da kommt dann als nächstes danach die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist praktisch die Geschichte von der Ausbreitung des Christentums. Zuerst in Israel und dann im ganzen Mittelmeerraum.
Ach, da geht das da hier, ich weiß schon, Saulus, Paulus und so weiter.
Genau, das ist von jemandem geschrieben, der wahrscheinlich den Paulus irgendwie gekannt hat. Mhm. Und ist übrigens wahrscheinlich auch noch älter als das Markus-Evangelium. Vom Neuen Testament kann man sehr gut nachweisen, wie die Rolle der Frauen von Jahrhundert zu Jahrhundert rausredigiert und rauszensiert wurde. Aber in der Apostelgeschichte, da findet man noch Überbleibsel davon, wie wichtig die Frauen in der urchristlichen Gemeinde war. Da gab es die wichtigste Apostelin von allen, steht da noch drin.
Wie heißt die?
Maria. Und da gibt's eine Apostelin, die heißt Junia. Die wurde dann zu einem männlichen Junias umgedichtet.
Aber auch fies.
Man kann davon ausgehen, dass die Frauen im Urchristentum den Männern gleichgestellt waren. Mhm. Gut, jetzt haben wir ja gesagt, das stammt aus dem Umfeld von Paulus, die Apostelgeschichte, enthält aber jetzt keine Theologie von Paulus. Die kommt aber jetzt. Der nächste Abschnitt des Neuen Testaments sind lauter Briefe. Und die meisten davon, 13 Stück, sollen von diesem Paulus Saulus stammen, von dem du gesprochen hast. Der schreibt an alle möglichen christlichen Gemeinden im Mittelmeerraum. An die in Korinth, die in Thessalonika oder die in Rom, meinetwegen. 13 Briefe sind es. Wahrscheinlich sind aber nur 6 oder 7 Stück wirklich von ihm. Das andere sind sozusagen Raubkopien. Dieser Paulus ist ganz wichtig für das Christentum. Mhm. Um es ganz grob zu sagen, dieser Wandel von der innerjüdischen Sekte, die hat er praktisch mit einer starken Prise griechischer Kultur, Hellenismus, erst möglich gemacht. Der hat eigentlich mitgeschaffen, das, was wir heute christlich nennen. Wir könnten uns auch Pauliner nennen wollten, wenn wir wollen. Zum Beispiel findet er Gründe, warum man männliche Kinder nicht mehr beschneiden muss. Das klingt unwichtig, das ist aber ein entscheidender Schritt. Es gab damals im ganzen Mittelmeerraum viele jüdische Gemeinden. Und weil die Leute den Polytheismus mehr oder weniger satt hatten, gab es um diese jüdischen Gemeinden herum viele Leute, die sich dafür interessiert haben. Proselyten nennt man die. Aber Jude zu werden und nicht geboren zu werden, zu konvertieren zum Judentum, das ist echt schwierig. Das war damals schier unmöglich und es ist auch heute noch ein schwieriger Prozess. Jetzt kommt der Paulus und er sagt im Prinzip, ja, jetzt war der Jesus da, jetzt können wir die Spielregeln ändern, ist ja der neue Bund, das neue Bündnis. Ab jetzt kann jeder genau diesem Gott folgen, den ihr so toll findet. Es reicht, wenn er euch taufen lässt und an Jesus glaubt. Das ist das, was wir in heutigem Deutsch einen klaren Marketingvorteil nennen. Mhm. Das ist diese rasante Ausbreitung des Christentums, liegt an diesem Marketingvorteil. Mhm. Gut, zurück zum Buch. Da folgen nach den ganzen Briefen des Paulus und der Pseudo-Paulusse, von denen wir gar nicht wissen, wie sie hießen, auch noch andere Briefe. Die werden anderen Aposteln zugeordnet. Zum Beispiel Petrus, hast du ja schon mal gehört, als Katholiking, schätze ich. Oder Johannes oder Judas oder Jakobus. Und das ist nicht der Judas, der jetzt Jesus geküsst hat. Dafür ist mit Jakobus der große Bruder von Jesus gemeint. Nach diesen ganzen Briefen kommt nicht mehr viel. Da kommt bloß noch die Apokalypse. Die Offenbarung des Johannes. Das ist eine schwierig zu verstehende Beschreibung in Metaphern und Bildern von den letzten Tagen der Menschheit, bevor Gott kommt und alles irgendwie neu aufräumt und sauber macht. Und die Symbolik darin, die können wir gar nicht mehr richtig verstehen. Der Hauptantrieb des Autors, dieses Buch zu schreiben, war Hass auf das Römische Reich. Und das hat er halt in Bildern versteckt. Und die können wir nicht verstehen, das Römische Reich gibt es ja auch schon seit 1500 Jahren mindestens nicht. Oder das westliche Römische Reich. Hm. Und das wäre dann das Neue Testament. 4 Evangelien, eine Apostelgeschichte, 13 Briefe von Paulus, 8 Briefe von anderen Aposteln und die Offenbarung. Mhm. Das wäre ein Überblick über die Bibel.
Nö. Nee.
Damit hättest du ungefähr einen Überblick, aus welchen Teilen die Bibel besteht. War das irgendwie interessant für dich?
Ja, also die Mega-Erkenntnis für mich war, dass Jesus ein Jude war. Hä? Unglaublich. Ich dachte immer, das ist ein Christ. Aber wie gesagt, das kann ja nicht sein, weil er ist ja praktisch auch Christus gewesen und danach gab es ja erst das Christentum. Also du siehst, ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt.
Okay, aber irgendwie mit Buddhismus schon?
Ja.
Komisch, oder warum?
Weiß ich nicht. Ich habe noch einen Musiktitel für euch von Sammy Automatic. Das ist ein weißer US-Amerikaner, der sich selber Albino-Rapper nennt. Der Song heißt Stay the Course. Ein ganz, ganz junger Musiker, 98 geboren. Und es ist ein sehr schöner Song, finde ich. Viel Spaß dabei.
Okay, dann vielen Dank erstmal euch Lieben für das Zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht komplett verwirrt und kommt trotzdem gut durch den Tag mit oder ohne Bibel und auch gut durch die kommende Nacht. Wir denken an euch und wir hören uns dann morgen früh wieder, hoffe ich. Euer Herr Wunderlich.
Und eure Frau Anders.
Ciao.
Und ciao.
Just a coincidence that it coincides with my pigment. My pigment.
When the day is done, Ever since adolescence, I always knew I was destined. Characteristics of angels, behaviorism of devils. My manipulative rebel, always looking for trouble. They thought that I wouldn't change an amount to something worth talking about. I walk in the house, slam the door shut behind me. Lock myself in my room, hoping someone will find me. I'm crying, but I'm not talking it out. If you try to talk, I'ma shout. Grab a fistful of my hair and begin to pulling it out. The drop in my scalp hurts, but what I find awkward is how people look at me when I walk in a room, gawking like owls. I ball all my life, so I'm used to being the talk of the town. Ain't no more calming me down, I'm standing up tall and I'm proud. Time to face all of the doubt, time to shame all of you clowns. Never give up, you gotta get up if you fall to the ground. You can't do it alone, everybody needs some help. But you can't go anywhere if you don't believe in yourself.
When the day is done,
stay the course,
stay the course, stay the course.
Hold me close.
Ever since adolescence, I always knew I was different. Just a coincidence that it coincides with my pigment. With everything I was given and every word I depicted, I strive to become the greatest, but only became a victim. The industry is conflicted, inner cities are wicked. My only wish is for you to remember me when I'm 60. Life is full of complexity, all I see is inequity. No one stays like they say they will, all I need is longevity. Integrity, I stick to the principle. There's so much shit in my head that I really think you should know. I'm a potential plan, I just need some more room to grow. I really want you to stay, but I really think you should go. You can smoke to the fire burning inside me. I've been yearning for profit. I emerged as a tyrant, I rolled some dirt as a diamond. I didn't do it alone. Everybody needs some help, but I couldn't have got this far if I didn't believe in myself.
When the day is done, round and round.
Put my pigment, my pigment, my pigment.
Wipe away your tears, baby. I am home.
The pain is finally over. Remain as proud as a soldier. You state the course of this path, and your faith was rightfully chosen. My thoughts reside in the ocean. They're deeper than what you know. You'll never stop me from grinding. The eagerest locomotive. I sense the hate in your banter. Eating away like cancer. I won't be done until I'm substantial in my financials. Money's the contribution to knowledge, power, and health. But you won't achieve either one if you don't believe in yourself.
When the day is done,
stay the course.
Hold me close.
Stay the course.
Promises are ours to keep.
Just stay the course.
All the clouds would disappear.
Stay the course.
When the day is done,
stay the course.
Hold me close.
Different.